Ja, es gab Zeiten, wo ich die Gesichter in Thalheim gut im Gedächtnis hatte. In der letzten Zeit ist das ein bisschen dünn geworden, nicht nur mit meinem Gedächtnis, sondern auch mit dem Wiedererkennungswert, weil ich gar nicht mehr so oft in Thalheim gewesen bin. Aber einige habe ich doch wiedererkannt. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und du bringst es besser. Ja, der Predigtext hat eine Vorgeschichte, und zwar hängt das mit unserem Schwiegersohn zusammen. Unser Schwiegersohn ist vor mehr als 6 Jahren kann man fast sagen, von einer Minute zur anderen schwer erkrankt. Und es gab eigentlich keine richtige Erklärung für seine Erkrankung, aber eine ganz grässliche Prognose, nämlich, dass er das nicht überlebt. Und er hat es überlebt, dank der Güte Gottes. Und nach 6 Jahren kann man sagen, er ist wenigstens erstmal klar im Kopf und er kann auch zunehmend seine Hände gebrauchen nach 6 Jahren und auch mit Unterstützung mal ein paar Schritte tun. Was das für einen Menschen, der aktiv unterwegs war, und für einen Familienvater von 3 Kindern bedeutet, das kann man sich vielleicht ausmalen. Nun, das als Vorgeschichte. Er wünschte sich vor ein paar Jahren, dass er mal nach Annaberg käme. Er hatte gehört, es wäre eine schöne Stadt und die wollte er anschauen, natürlich im Rollstuhl. Und was zeigt man jemandem im Annaberg? Natürlich die Annenkirche als ein Schmuckstück dieser Stadt. Und wir haben uns erkundigt, ob diese Kirche rollstuhlgerecht ist, dass man also da rein kann mit dem Rollstuhl. Und erstaunlicherweise, die ist ja nun ein paar hundert Jahre alt, die Kirche, rollstuhlgerecht. Besuchbar. So, das nur zur Vorgeschichte. Was nun der Knackpunkt war, die Führerin sprach immer wieder auch von Maria, der Mutter Jesu, und sie kleidet oder setzte dann immer nach mit Maria, die Himmelskönigin. Und als ordentliche evangelische Christen stützt man ja, wenn man Maria und Himmelskönigin hört. Und wir haben sie dann gefragt, wie es zu dieser Begrifflichkeit kommt. Ja, sagt sie, das ist also zurückzuführen auf das 15. Jahrhundert etwa. Und da war das auch schon beim Bau dieser Annenkirche üblich, Maria als Himmelskönigin mit einzuarbeiten. Ja, war für mich und uns als evangelische Christen schon etwas merkwürdig. Waren Sie so nicht gewöhnt? Ich glaube, für euch weithin auch, oder? Für mich war das der Anstoß, mich mal mit Maria zu beschäftigen, insbesondere auch mit dieser Begrifflichkeit Himmelskönigin. Und was macht man? Man schlägt bei Wikipedia nach. Und da steht dann ziemlich bald, dass das also eine recht alte Bezeichnung ist, aber erst im Jahre 1954 durch Papst Pius XII. Richtig sanktioniert wurde, das heißt in den katholischen Schriften niedergelegt. Also die St. Ann-Kirche ist ja im 15. Jahrhundert gebaut worden und da findet man schon Maria als Himmelskönigin, aber richtig Eingang gefunden hat es in den katholischen Schriften erst 1554. Da stützt man auch wieder ein bisschen. Wieso? Wenn man überzeugt war, dass sie die Himmelskönigin war, dann hätte man das ja schon längst sanktionieren können. Nun, wie dem auch sei, ich muss das nicht weiter verfolgen, warum die Katholiken da so säumig gewesen sind mit der Himmelskönigin. Interessiert mich auch nicht so übermäßig. Aber ich habe mir dann Gedanken gemacht, was ist denn nun eigentlich mit der Maria? Was ist denn wirklich dran bei der Maria? Es führte also bei mir zum Nachdenken. Maria, was fällt uns da ein, wenn wir Maria hören? Sicherlich in jeder Klasse, denke ich, wo ihr auch in die Schule gegangen seid, gab es eine Maria, oder? Ja, haben wir schon mal eine hier. Und ja, es ist auch ein schöner Name. Maria, klingt doch gut. Wir hatten eine Maria in der Klasse und das war auch ein sehr nettes Mädchen. Also gab es keine Probleme mit dieser Maria. Und mit der Maria, der Mutter Jesu, gibt es ja eigentlich auch keine Probleme. War auch ein nettes Mädchen, nette Frau und Mutter von Jesus. War Maria eine besondere Frau? Ich denke schon, ohne allen Zweifel. Sie wird zwar nicht mit Namen, aber als Person bereits im Alten Testament erwähnt. Da heißt es bei Jesaja, wird sie erwähnt als eine Persönlichkeit, die im Heilsplan Gottes vorkommt. Und da passieren ja auch ganz merkwürdige Dinge. In Jesaja 7, Vers 14 heißt es, deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, das heißt Gott mit uns, nennt. Ja, das haben wir vielleicht die meisten schon mal diesen Text, diesen Vers gehört oder gelesen. Und ja, steht halt so in der Bibel. Ist ja auch nichts Schlechtes, was in der Bibel steht, oder? Aber was hat denn das überhaupt für eine Bedeutung? Und dieser Text ist ja etwa im 7. Jahrhundert vor Christus, sagen wir wenigstens, niedergeschrieben worden. So ganz genau weiß man das ja nicht, wann er übermittelt wurde von Jesaja. Aber so ungefähr in der Zeit, also lange, lange, lange Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Und da kommt doch sofort die Frage auf, warum ist das wichtig? Hat das irgendeine Bedeutung, eine besondere Bedeutung? Der Schwerpunkt der Aussage liegt doch auf dieser Formulierung, seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden. Ja, was muss man sich darunter vorstellen, unter einer unberührten jungen Frau? Also wir wissen, ja, die Kinder sind ja alle raus, jetzt können wir mal offen reden. Ja. Ich glaube auch die Kinder wissen inzwischen alle, wie das so ist, wie die Kinder entstehen und so. Das ist was ganz anderes. Normalerweise Geschlechtsverkehr, Mann, Frau, Kind. Um es auf die Kurzformel zu bringen. Aber hier laufen die Dinge ganz anders. Ganz anders. Seht, die unberührte Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und dann kommt noch die Namensnennung. Immanuel, das heißt Gott mit uns. Das ist bereits im Alten Testament, also im 7. Jahrhundert, lange, lange Zeit, bevor Jesus geboren wurde, ist das von Gott vorhergesagt worden durch den Propheten Jesaja. Und man fragt sich, hätte das nicht auch ganz normal ablaufen können? Wie eben alle Babys geboren werden, entstehen und geboren werden. Warum denn so kompliziert? Warum denn so ganz und gar anders? Macht das überhaupt einen Sinn? Muss das so spektakulär sein? Und das geht ja noch weiter, die ganze Überlegung und Betrachtung. Aber wenn ich euch heute am Eingang mit diesem Bibelwort konfrontiert hätte und gefragt, was macht das denn? Muss das so sein? Welchen Sinn hat das denn? Ich glaube, ich hätte euch damit ein bisschen in Verlegenheit gebracht, oder? Das war im Alten Testament, im 7. Jahrhundert, bevor Christus geboren wurde. 700 Jahre vorher hat Gott schon bereits durch den Propheten Jesaja genau gesagt, wie die Dinge ablaufen werden. Aber damit wissen wir noch lange nicht, warum das so sein sollte. Warum Gott das genau auf diese Weise haben wollte und wozu das überhaupt gar nicht anders laufen durfte. Wenn wir die Normalsituation mal betrachten, dann sind ja alle Männer, die seit Adam geboren wurden, sind sie Adams Söhne. Und alle Mädels, die geboren wurden, sind Eva-Töchter. Was bedeutet das? Ist das eine Auszeichnung? Macht das einen guten Sinn oder ist das eher ein Problem? Es ist eher ein Problem, weil wofür stehen denn Adam und Eva? Für den Sündenfall. Und den kriegen wir nicht los, den Sündenfall. Den haben wir alle im Gefieder. Wenn ich das mal so sagen darf. Alle Menschen, alle Mädels sind Eva-Töchter. Die haben gewissermaßen den Apfel mitgepflückt. Ob es ein Apfel war, sei dahingestellt. Aber es heißt ja immer so. Und alle Jungs, die geboren werden, haben mit von dieser Frucht gegessen. Ob wir persönlich anwesend waren, spielt da gar keine Rolle. Wir Männer wir Jungs sind Adams Töchter, Söhne. Und die Mädels sind Eva-Töchter. Und aus dieser Klemme kommen wir nicht raus. Das ist unsere Not. Wir sind verurteilt dazu. Wir sind auf Gedeih und Verderb unserer Abstammung ausgeliefert, dass wir Adams Söhne und Eva-Töchter sind. Wir können das ignorieren, wir können das totschweigen, wir können alles Mögliche damit machen. Wir können uns einbilden, dass wir besser sind wie Adam. Wir können uns einreden, dass wir besser sind wie Eva. Wir hätten das nie gemacht. Und wir sind wahre Künstler im Suggerieren von irgendwelchen Dingen. Wir doch nicht. Aber das ändert doch nichts an den Tatsachen. Das ändert doch nichts an den Fakten, dass wir genau in dieser Sukzession, in dieser Abfolge stehen. Wir sind Adams Söhne. Wir sind Eva-Töchter. Und wir schleppen all das mit, was damals passiert ist. Wir kommen da nicht raus. Es sei denn, es passiert etwas, was die Situation grundlegend verändert. Und Gott legt Wert darauf, dass die Dinge sich verändern. Das ist unglaublich. Damals haben doch Adam und Eva genau gewusst, was sie nicht tun sollten, auf keinen Fall tun durften. Die haben vielleicht nicht gewusst, wie schlimm die Katastrophe ist, die sie damit losbrechen. Vielleicht hätte sie das noch gebremst, wenn sie es genau gewusst hätten, was sie damit anrichten. Vielleicht aber auch nicht. Es ist müßig, darüber zu spekulieren. Aber wir wissen es jetzt. Wir wissen es jetzt. Und wir brauchen nur das Radio anzudrehen, wir brauchen nur den Fernseher einzuschalten, wir brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen, dann wissen wir jeden Tag, was passiert. Wir brauchen nur in die Ukraine zu schauen, wir brauchen nur nach Russland zu schauen. Ich habe gelesen, dass jeden Tag, oder waren es in drei Tagen? In drei Tagen sterben in Russland rund 2.500 Soldaten. Auerbach hat knapp 2.500 Einwohner. Das heißt, in drei Tagen ist Auerbach leer. Keine Menschen mehr. Sind tot. Ich muss gestehen, das ist mir sehr unter die Haut gegangen, weil ich die Auerbacher kenne. Und ich stelle mir vor, dass nach drei Tagen Auerbach, kein Auerbacher mehr lebt. Die sind tot. Und das passiert heute. Unnötig und sinnloserweise. Wir sind Adams Söhne. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Aber was macht es? Das Dilemma ist immer noch das Gleiche. Aber Gott greift ein. Gott unternimmt etwas. Und er hat etwas unternommen. Es hat lange gedauert. vergingen ein paar tausend Jahre. Aber dann schreibt er Geschichte. Und er wendet sich und er sucht sich eine Frau raus. Da heißt es über sie, die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs David, verlobt. Ja, aber was ist denn mit der Maria? Passiert da irgendwas Besonderes mit dieser Maria? Ja. Da heißt es in Lukas 1, der Engel kam zu ihr, zu Maria herein und sagte, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel, Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr heißt es ja, dass sie jetzt fehlt ein Blatt, dass sie keine Kinder bekommen kann. Was passiert hier? Das war die Rettung für die Menschen. Das war die Rettung für uns Menschen. Dass da einer auf die Erde geboren wurde, ohne Sünde. Der nicht ein Eva-Sohn und ein Adams-Sohn war. Da war die Sünde nicht mehr vorhanden von Anfang an, nicht mehr mit den Genen, sage ich mal, mitgegeben. Manche sagen, ja, das ist fromme Spinnerei. So was gibt's gar nicht. Ich würde mich auf diese Diskussion nicht einlassen. Denn dann würden wir uns den einzigen tragfähigen Ast für unsere Rettung absägen. Denn genau das war ja unser Problem, dass immer die Sünde weiter tradiert wurde von den Evas Töchtern und dem Adams Sohn. Keine Chance, dass da mal was anders würde. Es gab immer Krieg, es gab immer Betrügereien, es gab Mord und Totschlag und es blieb alles beim Alten. Genauso wie es nach der Entfernung aus dem Paradies begonnen hatte. Brudermord war die erste Untat. Und so folgte das, eins aufs andere. Die Waffen wurden immer schlimmer und die Mordlust immer größer. Und Gott schaute nicht einfach nur zu. mit dieser Maria, die vom Heiligen Geist ein Wunder erfuhr, dass sie ohne Mann ein Kind bekam, wurde die Linie durchbrochen. Die Linie, dass wieder ein Adamssohn geboren wurde. Das war kein Adamssohn, sondern das war ein Himmelssohn. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal richtig realisiert haben, was das bedeutet. Die Linie des Bösen wurde durchtrennt. Und es kam Jesus. Einer, der vom Himmel kam, wurde Mensch. Für uns unvorstellbar und doch wahr. Sowohl Mensch als auch Himmelssohn. Geht eigentlich gar nicht. Aber er hat nie eine Sünde getan. Und deswegen hatte das Böse keinen Anspruch an ihn und wurde für uns zur Rettung. Warum hat Gott das überhaupt getan? Seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Und er wusste ja, wie das ausging. Wir wissen nicht, wie das ist, am Kreuz hängen zu müssen, am Kreuz zu sterben. Das hat keiner von uns in der Verwandtschaft mal erlebt und muss es wohl auch nicht erleben. Es ist nicht mehr üblich, Menschen ans Kreuz zu schlagen. Aber der Gottessohn, von Maria geboren, ist genau dazu auf diese Erde gekommen, um uns zu retten. Und dazu war das auch nötig, dass nicht ein Mensch sterben würde, sondern einer, der nie gesündigt hat, der kein Adamssohn war, der nicht in der Abfolge von Sünde und Bösem vergiftet gewesen ist von Anfang an. Das war Jesus nicht. Er war der Sohn Gottes, der Himmelssohn. Und das ist das Ungeheuerliche. Dass wir aus dem Wort Gottes wissen dürfen. Und mir ist noch etwas aufgefallen. Der Engel schickt ja Maria zur Elisabeth. Und Elisabeth, sagt er, ist im 6. Monat schwanger. Ja gut, das hat es bestimmt zu damaliger Zeit mehrfach gegeben, dass gerade jemand schwanger war im 6. Monat. Aber bei Elisabeth hatte das eine besondere Bewandtnis. Denn die gute Frau war schon über 80. Und sie hatten, ihr Mann war Priester von Beruf, sie hatten Zeit ihres Lebens um ein Kind gebeten. Zeit ihres Lebens um einen Sohn gebeten. Und was war passiert? Nichts. Nichts. Der Himmel schwieg. Es passierte nichts. Damit muss man leben. Damit muss man zurechtkommen. Ich weiß nicht, wie die beiden, ihr Mann war ja Priester von Beruf, wie oft er vielleicht im Heiligtum gestanden hat und gesagt hat, Gott, warum? Warum erhörst du uns nicht? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich oder was hat meine Frau falsch gemacht, dass du uns nicht erhörst und uns keinen Sohn schenkst? Und der Himmel schwieg. Keine Erklärung, keine Antwort. Der Himmel schwieg. Das sind Situationen, wo man die Betreffenden nicht beneidet. Kinderlosigkeit ist heute vielleicht eher ein Ideal. Da gibt es ja sogar Medikamente gegen Kinder, dass man nicht schwanger wird. Damals war es noch ein bisschen anders. Aber was sagt denn der Engel zu Maria? Als er ihr so eine Botschaft übermittelt, die noch nie vorher jemand gehört hat und auch in Zukunft nie jemand so hören wird wie Maria. Er sagt, geh mal zu Elisabeth, deiner Verwandten, und guck das mal an, was da passiert gerade. Eine, die schon im dicken Rentenalter ist, die kriegt gerade ein Kind. Weil Gott es so gewollt hat. Und dann kannst du dir das mal überlegen, wie die Wege Gottes sind, was Gott kann. Ob das vielleicht auch für dich irgendwie eine Möglichkeit ist, dass Gott etwas tun kann, was er normalerweise nicht tut. Genauso wenig wie bei Elisabeth. Denn normalerweise kriegen nicht die, die über 80 sind, die Kinder, sondern die kriegen die Jungfrauen. Nicht die Jungfrauen, sondern die Jungfrauen. Ja, und dann wandert die Maria hin und da ist es so. Die alte Frau, die, um nicht zu sagen, uralte Frau, die ist tatsächlich schwanger. Die haben Jahre und Jahrzehnte lang gebeten, der Zacharias im Tempel sogar und die Elisabeth zu Hause um ein Kind. Und jetzt kriegt sie ein Kind. Und was soll die Maria schlussfolgern daraus? Wenn Gott sowas kann, kann er auch bei dir sowas, was er dir versprochen hat. Ja, geht. Und ich weiß nicht, was sich so im Kopf bei der Maria alles abgespielt hat, aber ich glaube, als die Maria dort bei der Elisabeth angekommen ist, hat sie gesagt, sich, also wenn Gott sowas hinkriegt, wird er wahrscheinlich das bei mir auch hinkriegen. War das eine falsche Schlussfolgerung? Oder war es einfach eine normalerweise utopische Schlussfolgerung? Utopisch war es schon. Das war absolut nicht alltäglich in Israel, was da passierte. Aber die Maria, die hat es gesehen, was mit der Elisabeth Gott gemacht hat. Und die Elisabeth hat ihm das ja alles erklärt und alles erzählt. Dass der Engel dem Zacharias das genau so verklickert hat. Wie es gekommen ist. Und da hat die Maria tatsächlich auch Gott vertraut. Und ich finde das so super von der Maria. von diesem Mädchen. Also Maria war kein Kind mehr, das ist uns schon klar. Aber das war auch keine Gereifte, die war nicht so alt wie die Elisabeth. Sondern es war eine junge Frau. Die hatte keine, man weiß wie, großartige Lebenserfahrung. Aber das war nochmal eine Bestärkung ihres Glaubens. Das, was der Engel ihr gesagt hatte, das hat sie bestärkt, das hat sie gewiss gemacht. Wenn der Engel, die hat zu ihm gesagt, was du sagst, ich bin deine Magd. Ich gehöre Gott. Aber als sie das nun so miterlebt hat bei Elisabeth, das war sicherlich noch eine Glaubenssteigerung. Und so sorgt auch Gott für seine Leute. Der verlangt nicht einfach nur Dinge, die abstrus sind, die absurd sind oder was denn auch immer, sondern er stärkt auch den Glauben. Und das brauchen wir. Das brauche ich und das brauchst du. Das brauchen wir. Wir sind keine Glaubenskünstler. Wir sind Menschen. Und wir brauchen etwas, was uns den Glauben stärkt. Und Gott weiß das. Und er hilft uns. Und er trägt uns. Und ich denke gerade, ich sehe hier einige, die haben ungefähr so die Haartönung wie ich. Wir sind das schuldig, dass wir das der jüngeren Generation weitergeben. Dass wir sie ermutigen, zu glauben und festzuhalten an diesem Jesus. Wenn wir uns an irgendwas festhalten wollen, dann an ihm. Wir leben in einem Land, wo es sich gut leben lässt. Und wir können dankbar sein dafür. Ich habe einen Herzschrittmacher, ich schlucke einen Haufen Pillen und mir geht's gut. Wenn ich das nicht hätte, vielleicht würde ich schon gar nicht mehr leben. Und ich bin dankbar, dass ich hier leben kann und diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen kann. Aber irgendwann ist mein Leben zu Ende. Und das weiß ich und das ist auch nicht weiter schlimm. Wenn man an Jesus glaubt, hat man eine entsprechende Perspektive. Und gut ist es, wenn wir auf diese Perspektive hinleben. Gott segne euch. Amen.